Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen, ihr lieben Geschwister. Schön, dass ihr euer Leben investiert, weil Zeit ist ja Leben. Ihr investiert heute Zeit und damit euer Leben und das ehrt Gott und das schätzt Gott, dass wir für ihn da sind, dass wir uns um seinen Tisch versammeln. Ich begrüße alle im Internet, die uns jetzt live zuhören oder auch die später den Stream dann noch anschauen, die Aufzeichnung anschauen. Herzlich willkommen, liebe Grüße nach Tutzing, nach Florida, nach Niederbayern und überall dorthin, wo uns jetzt Menschen zuschauen oder zuhören. Heute geht es um ein interessantes Thema. Was haben wir letzte Woche gehabt? Was für eine Dummheit der Menschen? Die traurige Dummheit der Menschen. Und da habe ich mir überlegt, ist es jetzt passend dann, der schreckliche Irrtum des falschen Gottesbildes und damit auch des falschen Menschenbildes. Der schreckliche Irrtum. Welches schreckliche Erwachen, Geschwister, wird es geben, wenn die Menschen, die religiös, traditionell denken, sie wären errettet, sie hätten das ewige Leben. Und der Herr Jesus muss ihnen dann sagen, ich habe euch nie gekannt. Wie schrecklich, Geschwister, wie schrecklich. Und wie schrecklich ist es, wenn wir uns in falscher Sicherheit wiegen. Und wir haben es schon ein paar Mal erwähnt hier, ich denke immer wieder an das Gespräch mit dem Jäger auf dem Berg, wo ich ihn gefragt habe, ja, glaubst du an Gott? Ja, klar. Und wie bist du zu dem Glauben gekommen? Ja, wie es halt in Bayern so üblich ist, man wird hineingeboren in eine christliche Familie und ist ein Christ. Ja, und dann geht es um das Verständnis, Geschwister, für uns alle. Was ist der gravierendste Unterschied zwischen einem Namenschristen, der glaubt, er wäre errettet, und einem schrecklichen Irrtum unterliegt, und demjenigen, der wirklich errettet und von neuem geboren ist? Was ist der Hauptunterschied? Was würdest du antworten, wenn dich jemand fragt? Also ich denke mal, der Hauptunterschied, wo wir sofort uns selber prüfen können, weil die Schrift fordert uns auf, uns selbst zu prüfen, prüft euch selbst, ist, wie ist unsere Perspektive, wie ist unsere Einstellung? Sind wir für Gott da oder ist Gott für uns da? Und wenn wir diese Frage beantworten wollen, müssen wir nur auf den Herrn Jesus schauen. Er sagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Oft, wenn ich mit dem Radl unterwegs bin, dann fahre ich an einem alten Bauernhof vorbei, der tief verwurzelt ist in der bayerischen Tradition und religiös ist und wo die regelmäßig in die Kirche gehen. Also nicht nur an Weihnachten und Ostern, sondern regelmäßig. Und man sagt, also die sind tiefgläubig nach Verständnis der Volksmeinung. Und da steht dann oben auf der Fassade, gib uns den Lohn der Erde für Mühe und Beschwerde. Das ist eine Forderung. Gib, 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 Gott, gib, 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 ich will, ich will, ich will, gib. Das hört sich zunächst einmal ganz religiös an, ganz nett an. Gib uns den Lohn der Erde für Mühe und Beschwerde. Aber es ist eigentlich eine Frechheit, von Gott zu fordern, anstatt zu sagen, danke für den Lohn der Erde, Schöpfer. Danke, Vater. Das wäre der richtige Spruch auf einer Fassade für Menschen, die an Gott glauben. Und daran erkennen wir das. Und das ist heute unser Thema. Und ich habe schon gemerkt bei der Öffnung, Anzahl der Öffnungen des Wort der Woche, das ist ein Thema, das uns trifft. Bin ich errettet? Diese Botschaft gliedern wir in folgende Kapitel. Eine Einleitung zu dem Thema und dann, was ist ein Namenschrist nach der Schrift? Gibt es diesen Begriff überhaupt in der Bibel? Nicht direkt, aber doch. Was ist ein wahrer Gläubiger nach der Schrift? Das ist eindeutig dokumentiert in der Heiligen Schrift. Dann möchte ich uns mitgeben, dir und mir, 7 biblische Prüfsteine, um das prüfen zu können. Sitze ich einem fatalen Irrtum auf, einem schrecklichen Erwachen eines Tages, wenn mein menschlicher Geist den Körper verlässt und ins Jenseits übertritt? Was erwartet mich? Erwartet mich das Paradies oder erwartet mich der Ort der Qual? Das ist noch nicht die Hölle. Das ist das Gefängnis, nennt es der Apostel Petrus. Komme ich ins Gefängnis, so wie der Reiche, der dann den Vater Abraham und den armen Lazarus sieht? Oder komme ich ins Paradies? Das ist entscheidend, Geschwister, und da brauchen wir Verhaltenssicherheit. Wenn du mit einem Buddhisten redest, mein Nachbar sagt, Herr Tollhofer, ich bin eher Buddhist als Christ. Ja, da muss man sagen, ja, und was ist deine Verhaltenssicherheit? Der hat keine Verhaltenssicherheit. Da habe ich gehört von einer buddhistischen Familie, wo der Sohn verunglückt ist und dann war so ein buddhistischer Mönch da und der hat dann irgendwas gefaselt. Aber sie wissen nicht, was mit ihrem Sohn jetzt passiert. Sie wissen es nicht. Sie wissen auch nicht, was mit ihnen passiert. Sie haben keine Unterlagen von einem Schöpfer. Sie haben nichts. Ja, du kommst ins Jenseits und dann kommst du wieder, wirst reinkarniert als Kuh oder als Ratte und so weiter. Und irgendwann wirst du ausgelöscht, kommst ins Nirvana, bist weg. Ja, was ist das für eine Perspektive, Geschwister? Was haben wir für eine Perspektive? Wir haben eine wunderbare Perspektive. Wir wissen ganz genau, was uns erwartet. Und wir wissen ganz genau, wie wir dorthin kommen können. Und der Herr Jesus sagt, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne die Küken. Aber ihr habt nicht gewollt. Gott will, aber ihr habt nicht gewollt, sagt der Sohn Gottes. Ihr habt nicht gewollt. 7 biblische Prüfsteine und eine ernste, aber tröstliche Schlussfolgerung. Bin ich errettet? Woran erkenne ich, ob ich das ewige Leben habe? Wenn wir jetzt eine christliche Prüfung hätten und da stünde die Frage, woran erkenne ich, ob ich das ewige Leben habe? Überleg mal, was würdest du da draufschreiben als Antwort? Wieder mal ganz schön herausfordernd, Reinhold. Jetzt unterhalt uns doch ein bisschen seichter. Nein, werde ich nicht machen. Vater, ich bitte darum, dass du mir Redeweisheit gibst, dass du die Herzen öffnest, dass wir Leben empfangen, Vater. Amen. Das ist eine entscheidende und zugleich heilsame Frage, Geschwister. Woran erkenne ich das? Ich brauche Verhaltenssicherheit. Ich muss wissen, wo ich die Ewigkeit verbringe. Ich möchte Frieden haben. Wir haben es gerade gesungen, dass unser Gott uns Frieden gibt. Und ich möchte, dass wir alle miteinander Frieden im Herzen haben über diese Frage, dass wir ganz sicher wissen, ja, zu mir wird eines Tages nicht gesagt werden müssen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Um Gottes Willen, Geschwister. Die Heilige Schrift nimmt diese Frage sehr ernst und sie gibt uns auch klare Maßstäbe zur Selbstprüfung, ohne uns in Unsicherheit oder Werksgerechtigkeit zu führen. Ich habe mich so gefreut, das war jetzt von mir nicht so unmittelbar geplant, aber der heutige Morgenimpuls trifft genau das Thema, flankiert das optimal. Wenn du den noch nicht gelesen hast, dann lies ihn. Diese Frage ist keine theoretische, keine religiöse und keine nebensächliche Frage. Sie ist die alles entscheidende Frage. Geschwister, jeder Mensch muss sich die Frage stellen, woher komme ich? Wozu bin ich und wohin gehe ich? Das sind die 3 wichtigsten Fragen. Aber die verdrängen wir. Kein Mensch möchte sich diese Fragen stellen. Aber die müssen wir uns stellen. Das ist nicht theoretisch, hochgeistig, verwirrt, nah am Wahnsinn, sondern das ist Realität. Sie berührt den Kern unseres Lebens vor Gott. Viele Menschen nennen sich Christen, 2,3 Milliarden Menschen auf der Erde. Sie sagen, ich bin Christ. Und wenn du dann fragst, dann sagt er, ja, wie es halt so üblich ist. Als Baby getauft mit Wasser und eingetragen in die Kirchenliste und dann bist du Christ. Sie gehören einer Religion oder einer kirchlichen Organisation an, gehen regelmäßig oder auch unregelmäßig in die Kirche, sind Teil einer Gemeinde, kennen die Bibel, sprechen von Gott und von Jesus Christus. Äußerlich scheint vieles richtig und vertraut zu sein. Jemand hat mal zu mir gesagt, hier, das ist ja hier wie in der katholischen Kirche. Ja, da musst du nochmal genau hinschauen. Und doch, meine katholische Kirche, ja, das ist ja Altes Testament. Tempel aus Stein, Priesterkaste und das dumme Volk, das zahlen darf. Ja, aber das ist nicht die Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde Gottes ist, du bist ein König und Priester. Du bist verantwortlich vor Gott. Gott hat dir seinen Geist, den Geist der Sohnschaft gegeben. Das war im Alten Testament nicht. Da hatten nur die Priester die Salbung von Gott. Aber heute hast du die Salbung. Was ist die Salbung? Der Heilige Geist in dir und in mir. Wenn du das feststellst, dass es hier wie in der katholischen Kirche ist, dann musst du nochmal prüfen. Und doch stellt die Heilige Schrift immer wieder die ernste Frage, wie lebe ich? Wie alle Welt? So wie der religiöse Nachbar, gib uns den Lohn der Erde für Mühe und Beschwerde. Oder sage ich, Vater, was möchtest du? Wie kann ich dir Freude machen heute? Weil der Vater möchte sowieso das Allerbeste für uns. Das müssen wir nicht rauspressen aus ihm. Wenn wir für ihn leben, ist er immer für uns da, hört unsere Gebete und gibt uns, was wir brauchen. Er gibt uns nicht, was wir wollen, Geschwister. Wenn du die Menschen fangen möchtest, wie der Rattenfänger von Hameln, die Ratten, dann musst du ihnen versprechen, was sie wollen. Aber Gott gibt uns nicht, was wir wollen. Gott gibt uns, was wir brauchen. Und das Vertrauen dürfen wir investieren. Alles, was wir brauchen, gibt uns Gott. Und nicht alles, was wir wollen, ist dienlich für unser Leben und bringt uns weiter. Da ist Gott sehr, sehr fürsorglich. Wie lebe ich wie alle Welt oder so, wie der Herr Jesus gelebt hat? Ist er mein Vorbild? Schaue ich auf ihn? Ich sage nichts, außer was ich den Vater reden höre. Ich tue nichts, außer was ich den Vater tun sehe. Alles, was mein ist, ist dein. Und dann kann er sagen, der Sohn Gottes, und alles, was dein ist, ist mein. Aber vorher, alles, was mein ist, ist dein. Und dann wird alles, was sein ist, mein. Das ist die Voraussetzung. Reicht ein äußeres Bekenntnis oder braucht es neues Leben aus Gott? Reichen diese religiösen Rituale, diese Sakramente, Taufe, Firmung, Kommunion, Ehe, und dann die Salbung beim Hinübergleiten. Reicht es? Dabei weist Gottes Wort ausdrücklich darauf hin, dass die Gefahr nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Kirchen oder Gemeinden besteht. Schon die Apostel warnen davor, dass nicht jede Lehre, die christlich klingt, auch aus Gott ist und uns zu Gott führt. Ja, der Teufel, das sehen wir bei der Verführung des Herrn Jesus durch den Teufel in der Wüste, er benutzt das Wort Gottes. Der Teufel benutzt durch seine Schergen das Wort Gottes. Du sagst, ja, die lehren ja aus der Bibel, der bringt eine Bibelstelle und dann baut er die Theologie drum herum auf. Und du fühlst dich wohl und sicher und gut. Und er verspricht dir alles, was du willst. Er verspricht dir nicht, was du brauchst. Er sagt dir, was du willst, weil dann kommst du wieder. Der Apostel Petrus schreibt sehr deutlich, und das haben wir die letzten Tage behandelt miteinander, vielen Dank für die wunderbaren Antworten, 2. Petrus 2,1, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbliche Irrlehren heimlich einführen, werden, indem sie sogar den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat. Warum verleugnen sie den Herrn? Sie verleugnen ihn nicht, indem sie sagen, wir glauben nicht an den Sohn Gottes. Nein, 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 so plump ist der Teufel nicht. Er sagt natürlich, wir glauben an Jesus. Übrigens, du hörst also kaum vom Herrn Jesus, du hörst von Jesus. Ja. Aber seit der Himmelfahrt hat er einen neuen Namen, Kyrios, Herr. Für uns ist er nicht mehr Jesus, für uns ist er Herr. Er hat einen neuen Namen, den ihm Gott gegeben hat, nach Tod und Auferstehung. Kyrios. Sie verleugnen ihn. Warum verleugnen sie ihn? Weil er nicht Herr ihres Lebens sein darf. Weil er nur Schlüssel ist zu Gott, damit Gott mir gibt, was ich will. Das bedeutet, nicht jeder, der scheinbar die Bibel lehrt, führt zu Christus. Nicht jede Gemeinde bewahrt vor Verführung. Nicht jede religiöse Aktivität ist ein Beweis für neues Leben. Der Herr Jesus selbst fordert deshalb nicht zur Selbstsicherheit auf, sondern zur ehrlichen Selbstprüfung. Gott liebt uns ja, er möchte uns doch nicht unter Druck setzen, aber er möchte, dass wir nicht diesem schrecklichen Irrtum hinterherrennen, wo er eines Tages zu uns sagen muss, ich bin am Kreuz für dich gestorben, aber du hast es nicht angenommen. Für dich waren andere Dinge wichtig. Und sagen muss, ich habe dich nie gekannt. Jesus weint am Grab von Lazarus. Er weint, weil die Folge der Sünde ist der Tod. Und, ja, und wir Menschen sterben den Tod, und zwar den ewigen Tod, wenn wir in der Sünde verharren und egoistisch sind und fordern von Gott und uns in falscher Sicherheit wiegen. Wie schrecklich, Geschwister, wie schrecklich. Lass uns an unsere Angehörigen denken. Sind sie religiös unterwegs in die ewige Verdammnis oder sind sie wirklich von Neuem geboren? Sind sie errettet? Betest du für die Menschen? Redest du mit ihnen? Stellst du ihnen Fragen? Nicht um zu verunsichern, sondern um zu bewahren und um echte Gewissheit zu schenken, Geschwister. Wir müssen Verhaltenssicherheit haben. Gott gibt uns Verhaltenssicherheit. Die Bibel warnt davor, sich lediglich Christ zu nennen und von Christus zu sprechen und dabei ein Leben zu führen, das gottlos ist. Wie können wir das erkennen? Wenn wir die Lehre Jesu Christi für die Gemeinde, wir sind die Gemeinde, wir sind die höchste Berufung in Gottes Plan mit den Menschen, die allerhöchste Berufung, die Gemeinde. Und wir müssen die Lehre, die Absicht Gottes für die Gemeinde lesen. Das finden wir nicht im Alten Testament mit diesen faszinierenden Geschichten. Das finden wir nicht in der Apostelgeschichte. Wir finden das in den Apostelbriefen, in den 21 Lehrbriefen. Dort finden wir das Herz Gottes für uns, seine himmlischen Kinder. Und dort müssen wir studieren. Apostel Paulus nennt es ein Geheimnis, das allen Geschlechtern vorher verborgen war. Und wir durften es entdecken für unsere Gemeinde hier. Adnan, das ist für uns ein solcher Kronleuchter gewesen, der uns da aufgegangen ist, das Geheimnis Gottes zu entdecken. Und wir durften es weitergeben an die Gemeinde und wir hoffen, dass das bei euch sitzt, dass ihr wisst, um was es geht. Einen wahren Gläubigen, der aus Gott geboren ist und das ewige Leben besitzt, erkennt man daran, wie er lebt. An seiner Frucht wird man den Baum erkennen. Gell? Dieser Unterschied zeigt sich nicht in Perfektion, sondern in Beziehung. In Beziehung zu Gott, eine persönliche Beziehung zu Gott. Ich kenne Gott persönlich. Er ist mein Vater. Ich darf zu ihm sagen, aber Vater. Was für eine intime Nähe zu unserem Schöpfer, unserem Vater. Nicht in Perfektion, in Beziehung, nicht in Leistung, sondern in Leben, nicht in äußerer Zugehörigkeit, sondern in innerer Erneuerung, Geschwister. Das ist der Weg Gottes für uns, seine himmlischen Kinder. Diese Betrachtung lädt nicht dazu ein, andere zu beurteilen. Darum geht es nicht. Sondern sich selbst im Licht des Wortes Gottes zu prüfen, in Demut, Wahrhaftigkeit und Hoffnung. Gott möchte, dass wir seinen Ratschluss verstehen. Er hat uns einen Verstand gegeben und er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Jetzt haben wir jemanden getroffen auf dem Berg, da haben wir gedacht, jetzt stelle ich mal eine schonungslose Frage. Und den treffen wir jeden Freitag, fast immer. Und dann sage ich, bist du eigentlich errettet? Ja. Sage ich, ja, und hat dich der Heilige Geist davon überführt, dass du ein Sünder bist, der in die ewige Verdammnis geht? Hat der Heilige Geist dir das offenbart? Wollen wir beten miteinander? Nein, ich habe oben schon gebetet. Und tschüss. Ich weiß nicht, ob er jetzt freitags den Berg wechselt, damit er uns nicht mehr begegnet. 1. Johannes 5,13, dies habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Gott möchte, dass wir es wissen, dass wir nicht raten müssen. So wie die Moslems, die wissen, Allah ist souverän, der kann im Gericht, wenn der noch so gut gelebt hat, kann er sagen, in die Verdammnis. Aber Gott sagt uns ganz klar, wie er entscheiden wird. Er stellt uns das Gericht vor, er weiß ganz genau, er sagt uns ganz genau, wie wir leben sollen, damit wir die Sicherheit haben. So, was ist ein Namenschrist nach der Schrift? Vorab zum Verständnis. Der Ausdruck Namenschrist kommt direkt so nicht in der Heiligen Schrift vor. Aber die Schrift spricht sehr deutlich über diese schreckliche Selbsttäuschung. Namenschrist. Dem Namen nach bin ich Christ. Es geht um Menschen, die sich dem Namen nach zu Christus bekennen, ja, sich Christen nennen, aber nicht durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft wurden und somit kein neues Leben haben. Hineingeboren ist hier nicht ganz korrekt, hineingetauft wurden. Weil wir haben eine andere Taufe, der Adnan hat es bei der Begrüßung vorgelesen, eine Taufe. Was ist diese eine Taufe? Nicht die Wassertaufe. Es ist die Taufe im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist in den Leib des Christus hinein. Das ist unsere Taufe. Unsere Taufe ist nicht mehr die Wassertaufe zur Nachfolge Jesu Christi als Jünger. Unsere Taufe ist, dass wir in den Leib Christi hineingetauft sind, dass wir jetzt Teil des Christus Gottes sind. Und das müssen wir verstehen, Geschwister, das ist Teil dieses Geheimnisses, das Gott offenbart hat zur Zeit der Gemeinde. Und somit neues Leben haben. Ihr Wesen entspricht nicht dem Wesen des Herrn Jesus und sie leben auch nicht so, wie er gelebt hat und wie wir nach den Geboten des Wortes Gottes leben sollen. Der Namenschrist lebt seine eigene Vorstellung und seine religiöse Tradition lebt er aus und fühlt sich sicher. Was für eine schreckliche Täuschung, Geschwister. Eine der klarsten Aussagen dazu, zu diesem Begriff Namenschrist, finden wir in folgender Schriftstelle, Offenbarung 3,1. Ich kenne deine Werke, sagt der Herr Jesus, dass du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Also der Namenschrist, der sich Christ nennt, dem Namen nach, und nicht von neuem geboren ist, nicht Teil des Christus Gottes ist, der ist tot. Er wähnt sich gerettet, aber er ist tot, Geschwister. Das muss uns doch berühren, das kann uns doch nicht gleichgültig zur Tagesordnung übergehen lassen. Das muss uns doch bewegen. Da müssen wir doch beten, was uns möglich ist, dass der Vater ihn durch den Heiligen Geist überführt, dass er Sünder ist, der in die ewige Verdammnis geht. Es braucht den Heiligen Geist. Der Mensch aus sich erkennt es nicht. Gott muss ziehen und das macht er durch den Heiligen Geist. Ein Namenschrist ist jemand, der sich äußerlich zu Christus bekennt, aber innerlich nicht aus Gott geboren ist. Der Herr Jesus sagt sehr klar, Matthäus 7,21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Adnan hat es auch bei der Begrüßung gesagt, unsere Berufung ist, für Gott zu leben. Den Willen des Vaters zu tun. Nicht unser Wille geschehe, Vater, dein Wille geschehe. Und noch ernster, Matthäus 15,8, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Sehr deutlich sagt der Apostel Paulus, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Titus 1,16. Kennzeichen eines Namens Christen. Bekenntnis mit dem Mund, aber kein neues Leben. Religiöse Formen, aber keine innere Umkehr. Keine Buße. Wenn der Heilige Geist einen Sünder überführt, dass er ein Sünder ist, dann ist es nicht Halleluja-Schreien, wie in vielen Gemeinden, wo dann Rituale, komm nach vorne, heb die Hände und dann legt der Pastor die Hände auf und dann bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt, von neuem geboren. Dieses Halleluja, das ist nicht der Weg Gottes, sondern du erkennst plötzlich, der Heilige Geist hält dir einen Spiegel vor. Du erkennst, was für ein elender Sünder du bist, was für ein Lügner und Betrüger du bist. Und du brichst zusammen innerlich. Und dann richtet dich Gott auf. Wenn das nicht geschehen ist, dass du nicht Buße getan hast von deinem sündigen Weg, dann musst du dir überlegen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Religiöse Formen, keine innere Umkehr. Ja, da wird gefeiert, Weihnachten, Ostern, alles wunderbar. Und der Zeremonienmeister, der ist dann bei der Hochzeit da und bei der Firmung da und so weiter. Christliche Sprache, aber kein geistlicher Wandel. Sicherheit aus Zugehörigkeit. Ich bin Christ, nicht aus Glauben. Ja, ich gehöre dazu, ich bin Christ, in Bayern geboren, hineingeboren, so wie es in Bayern üblich ist. Ich bin Christ. Ja, du unterliegst einem schrecklichen Irrtum. Du verspielst die Ewigkeit. Ein wahrer Gläubiger ist ein Mensch, der durch Glauben an den Herrn Jesus Christus aus Gott geboren ist. Die neue Geburt ist entscheidend. Der Herr Jesus sagte zu Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Bist du von Neuem geboren, so kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Christsein beginnt nicht mit der Wassertaufe, Gemeindezugehörigkeit oder Kirchenzugehörigkeit oder Tradition, sondern mit Gottes Wirken am Herzen. Christsein bedeutet, eine Beziehung zu haben zu dem Schöpfer aller Dinge, zu unserem himmlischen Vater, in Christus zu sein. Ein Christ ist jemand, der als Sünder vom Heiligen Geist überführt wurde, dass er verloren ist und in die ewige Verdammnis geht, wenn er nicht gerettet wird. Hat der Heilige Geist dich überführt? Du bist verloren, ein verlorener Sünder. Du hast nicht das ewige Leben, du gehst in die ewige Verdammnis. Und die Hölle ist real, Geschwister. Das ist ja keine Illusion der religiösen Menschen. Gott will nicht, dass irgendeiner verloren gehe, sondern dass jeder zum Heil kommt. Wenn er sich nun überführen lässt, dieser Sünder, seine Sünden Gott bekennt und das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha für sich in Anspruch nimmt, wird er von Neuem geboren. Ja, es gibt dann Menschen, die sind schon einen Schritt weiter, sind schon cleverer, die sagen dann nicht, ich glaube an Gott, die sagen dann, ich glaube an Jesus Christus. Ja, das ist schon einmal ein genialer Schachzug. Ja, aber was bedeutet das jetzt für dich? Aha, jetzt wird es ernst. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, ich habe einen Termin, ich muss gehen. Das bedeutet, dass Gott sein Herz reinigt, ihn mit dem Heiligen Geist erfüllt und er durch diesen Geist in den Leib des Christus hineingetauft wird. Es geht also um eine Geistestaufe und nicht um eine Wassertaufe. Prüfsteine. Woran erkennt man einen wahren Gläubigen? Die Schrift fordert ausdrücklich zur Selbstprüfung auf. 2. Korinther 13, 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Gott hat uns einen Verstand gegeben, ein Gewissen gegeben, den Heiligen Geist gegeben. Der rechte Glaube an den Herrn Jesus, nicht irgendein Jesusbild, fromm oder Maria-Bild oder Heiligenbild. Ich weiß nicht gut, wo in der Schule dann im Religionsunterricht hat der Pfarrer gesagt, also, wer sich anstrengt und gute Noten kriegt, der kriegt dann ein Heiligenbild. Ich habe einige Heiligenbilder gehabt an der katholischen Kirche. Und dann hätte ich Priester werden sollen, aber Gott hat das verhindert. Katholischer Pfarrer hätte ich werden sollen. Dann bin ich aufs humanistische Gymnasium gegangen, um Lateinisch zu lernen. 1. Johannes 5, 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dieser Vers ist bewusst zweiteilig aufgebaut, positiv und negativ. damit kein Graubereich bleibt. Wer den Herrn Jesus hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dazwischen drin gibt es nichts. Wer den Sohn hat, wollen wir uns noch Gedanken machen, was bedeutet es, wer den Sohn hat? Was heißt es? Haben, meine Beziehung nicht wissen. Den Sohn haben bedeutet nicht, von ihm gehört zu haben, über ihn zu reden, christliche Lehre zu kennen, sondern mit ihm verbunden zu sein, ihm im Glauben anzugehören, Teil des Christus zu sein, ihn als von Gott gesandten Retter angenommen zu haben. Aber nicht nur als Retter, sondern auch als Herrn anzuerkennen. Viele sind bereit, Jesus als Erlöser, Heiland und Retter anzunehmen. Aber ihr Stolz erlaubt es nicht, ihn als Herrn ihres Lebens anzunehmen. Aber er ist der Kyrios, er ist unser Herr. Nicht nur unser bester Freund, unser Bruder, er ist unser Kyrios. Der gleiche Apostel schreibt, Johannes 1,12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Haben heißt empfangen, nicht leisten. Der Sohn als von Gott gegebenes Leben. Er ist der Fürst des Lebens. Der letzte Adam ist vom Himmel gekommen. Der erste Adam wurde aus dem Staub der Erde geformt. Der letzte Adam ist vom Himmel gekommen und hat uns Leben gebracht, wahres Leben, ewiges Leben. Das ewige Leben ist nicht etwas, das Gott verteilt, sondern jemand, den Gott gegeben hat. Jemand, den Gott gegeben hat, seinen Sohn nämlich. Das ist das ewige Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. 1. Johannes 1,2 und das Leben ist erschienen. Ewiges Leben ist untrennbar mit dem Sohn verbunden. Außerhalb des Sohnes gibt es kein ewiges Leben. Wir haben vorhin gehört bei der Begrüßung, einen Gott und Vater aller, damit er alles in allem sei. Und wer zu diesem einen wahren Gott, der alles geschaffen hat, durch den Sohn kommen möchte, der muss es im Sohn, durch den Sohn, in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Ohne den Sohn kein Leben. Also jeder, der den Sohn Gottes nicht anerkennt, hat kein Leben. Hat schon Leben, irdisches Leben, aber kein ewiges Leben. 1. Johannes 5,12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach ist es. Ja, ist jetzt der Vater in uns? Oder ist Christus in uns? Oder ist der Heilige Geist in uns? Wer ist jetzt in uns? Ja, wir als Kinder, als himmlische Kinder Gottes, wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, den gleichen Geist, den der Herr Jesus hatte, aus Gott geboren. Und durch den Geist der Sohnschaft wohnt Christus in uns, wohnt Gott in uns und letztlich ist es der Geist Gottes, der in uns als Geist der Sohnschaft wirkt. Johannes benutzt hier beide Bezeichnungen, den Sohn und den Sohn Gottes. Damit macht er unmissverständlich klar, es geht nicht um irgendeinen Jesus, sondern um den Sohn Gottes, den der Vater gesandt hat. Die gleiche Wahrheit an anderen Stellen der Schrift. Die Aussage, wer den Sohn hat, hat ewiges Leben, zieht sich wie eine Linie durch das Neue Testament, durch die Lehre Jesu Christi für die Gemeinde. Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir haben in anderen Übersetzungen steht hier, wer den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen. Aber das ist nicht der Urtext. Wir müssen hier eine urtextnahe Übersetzung nehmen und hier heißt es ganz klar, wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorcht. Also nur an ihn zu glauben hilft auch nichts. Wir müssen gehorsam sein. Und wenn heute in bestimmten charismatischen, pfingstlerischen Kreisen sagt, wir sind nicht unter Gesetz. Dann lies mal nach, wie viele Gesetze Gott uns durch Christus gegeben hat. Im Alten Testament, wenn wir sagen, wir sind nicht unter Gesetz, im Alten Testament, wer die Ehe bricht, soll gesteinigt werden. Neue Testament, der Herr Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Aha, das ist ein ganz anderer Anspruch. Und. Lies mal die Gesetze Christi. Wir sind doch unter Gesetz, unter dem Gesetz des Christus. Das ist eine Lüge, eine fatale Lüge. Wir sind nicht unter Gesetz. Natürlich sind wir unter der Gnade und werden nicht gerettet, indem wir Gesetzeswerke erfüllen. Aber diese Gnade, die wir durch den Glauben empfangen, die muss auch Werke haben, sonst ist der Glaube tot. So wie der Leib ohne Geist tot ist, sagt der Jakobus. Das ist klar, das müssen wir unterscheiden. Paulus spricht vom Glauben und Gnade und Jakobus spricht von Werken. Ja, das müssen wir zusammenbringen. Wie bringen wir das zusammen? Ganz einfach. Weil der Glaube dann auch Werke hat. Die Werke führen nicht zum Glauben, aber der Glaube hat dann Werke. Also da war tatsächlich die Henne früher da als das Ei. Glaube an den Sohn und Gehorsam ist ewiges Leben. Kein Glaube und kein Gehorsam, kein Leben. Johannes 5,24, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und der Glaube, Geschwister, wir wissen es, ist eine Gnadengabe von Gott. Kein Mensch kann Gott erkennen oder an ihn glauben, wenn Gott ihm diese Gnade nicht schenkt. Und wem schenkt Gott diese Gnade? Der es nicht mit Füßen tritt, sondern es dankbar annimmt. Auch hier Gegenwartsform. Der hat ewiges Leben. Wir haben jetzt ewiges Leben, nicht erst, wenn wir entrückt werden. Wir haben jetzt ewiges Leben. Das ewige Leben ist in uns. Gott wohnt in uns durch seinen Geist. Wir haben jetzt ewiges Leben. Hast du meine Geburtstagseinladungskarte schon gelesen? Da steht drin, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. So ist es. 1. Johannes 5,11, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wir sind vom Schicksal her untrennbar mit dem Sohn Gottes verbunden, weil wir zum Christus Gottes gehören, der aus dem Haupt besteht, Jesus Christus, und seinem Leib besteht, dir und mir. Das ist entscheidend. Das Leben ist nicht neben dem Sohn, es ist nicht durch den Sohn, es ist im Sohn. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. In Christus haben wir Leben. Nicht durch Christus und mit Christus. Gott hat seinen Sohn für uns gesandt, aber wenn wir nicht in ihm sind, wenn wir nicht durch den Geist der Sohnschaft hineingetauft wurden in den Christus, gehören wir dem Christus nicht an. Und dann muss er sagen, diese schrecklichen Worte, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir. Das wäre doch schrecklich, Geschwister. Und das dürfen wir nicht in Kauf nehmen. Das müssen wir unter allen Umständen ausschließen. Wahrer Glaube vertraut auf das vollbrachte Werk des Herrn Jesus, ruht nicht auf eigenen Leistungen, da sind wir uns ja ganz klar. Er kennt ihn als den von Gott gesandten Retter und Herrn. Kyrios, er ist unser Herr. Ein neues Verhältnis zur Sünde, nicht Sündlosigkeit, aber ein neues Herz, Geschwister. Wir können nicht so sündlos leben, wie der Herr Jesus gelebt hat, weil er keine sündige Natur gehabt hat. Er hat zwar der äußeren Erscheinung nach, war er ein Mensch wie du und ich, aber er hat kein sündiges Herz, keine sündige Natur. Er hat ja den Geist aus Gott, den Geist der Sohnschaft mitgebracht. Bei der Taufe hat er nicht den Geist der Sohnschaft empfangen, da hat er den Geist als Salbung empfangen für den Dienst. Den Geist der Sohnschaft hat er in diese Welt gebracht. Er ist ja, er sagt ja, die Schrift sagt ja, einen Leib hast du mir bereitet. In der Maria hat Gott ihm lediglich einen Leib bereitet. Aber der wahre Jesus war ja von Gott, aus Gott geboren, aus Gottes Geist geboren. Und du bist aus Gottes Geist geboren. Und du hast ewiges Leben in dir, ein neues Herz. 1. Johannes 3,9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Das ist hier ein bisschen nicht ganz so klar, was hier meint, der Urtext meint, ist, der lebt nicht in der Sünde, der genießt die Sünde nicht. Das ist hier gemeint. Natürlich fallen wir, natürlich bekennen wir Gott unsere Sünde und dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Aber wir genießen die Sünde nicht mehr, wir leiden unter der Sünde. Wenn wir unserem Fleisch nachgegeben haben, gesündigt haben, jemanden beleidigt haben oder jemanden belogen haben oder so, dann leiden wir drunter, weil unser Gewissen uns überführt. Und wenn unser Gewissen abgestumpft ist, der Heilige Geist uns überführt. Das ist die zweite Instanz. Das bedeutet, Sünde wird nicht mehr gelebt. Sünde wird bekannt und gerichtet. Ein innerer Kampf gegen die Sünde findet statt. Fühlst du dich elend, wenn du jemanden belogen hast, betrogen hast? Fühlst du dich elend? Oder sagst du, ja, das war ein Spaß? Liebe zu den Geschwistern. Der heutige Morgenimpuls. Ein sehr starkes Kennzeichen. 1. Johannes 3,14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Kommt gleich noch. Jetzt muss ich Gas geben. Ein Namenschrist kann religiös aktiv sein, aber geistliche Liebe zu den Kindern Gottes fehlt. Die Liebe zur Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und den Geschwistern. Das Zeugnis des Heiligen Geistes, ein wahrer Gläubiger lebt nicht aus sich selbst, Römer 8,16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht Gefühl, sondern inneres Zeugnis, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht, Hebräer 11. Der Glaube aber ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht. Hunger nach Gottes Wort, Verlangen nach Gemeinschaft mit dem Vater, im Sohn und mit den Geschwistern. Sven, so, ich habe euch hier ein schönes Bild von der KI erstellen lassen. Links der Namenschrist, rechts der wahre Glaube. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Äußeres Bekenntnis der Namenschrist, kein neues Leben, geteiltes Herz, du siehst es unten, ja, und hier neues Leben, Wandel im Glauben, durch das Kreuz, ganz für Gott da sein, ein ungeteiltes Herz. 7 biblische Prüfsteine, damit geben wir Gas für die Schlussrunde. Hier nun 7 Prüfsteine, die uns helfen, Einsicht darüber zu bekommen, ob wir oder jemand anderer, mein Vater, meine Mutter, meine Kinder, meine Nachbarn, ein wahrer Gläubiger ist, der ein Glied am Leib des Christus ist und das ewige Leben hat. Der Prüfstein 1, Glaube an den biblischen Christus. 1. Johannes 5,1, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Frage zur Selbstprüfung, vertraue ich allein auf das Erlösungswerk des Herrn Jesus? Oder brüste ich mich oder bilde ich mir ein, was für ein guter Mensch ich bin? Erkenne ich, dass ich ein elender Sünder bin, der verloren ist? Oder glaube ich und tröste ich mich, bin ein guter Mensch, habe niemanden umgebracht, habe meine Frau zwar betrogen, aber so, dass sie es nicht gemerkt hat, habe sie seelisch nicht terrorisiert, habe so gemacht, dass heimlich. Oder ruht meine Sicherheit heimlich auf Frömmigkeit, Tradition oder religiösen Werken? Hinweis, nicht die Stärke deines Glaubens rettet, sondern der Gegenstand deines Glaubens, und der ist Christus. Prüfstein 2, Umgang mit der Sünde. 1. Johannes 1, 8-9, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, ich bin ein guter Mensch, ich bin Humanist, ich bin edel, hilfreich und gut, was könnte Gott mir vorwerfen? Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist, was wir immer beim Mahl des Herrn auch uns vor Augen führen. Frage, beschönige ich Sünde oder bringe ich sie ans Licht? Entschuldige ich die Sünde? Relativiere ich die Sünde? Kenne ich Buße, also Umkehr als Lebenshaltung? Auch zu sagen, du Adnan, das, was ich vorhin da gesagt habe, das tut mir wirklich leid. Und weil er ist ja Christ und er hat ja die Pflicht, mir zu vergeben. Ja? Das ist ja das Schöne. Ich habe die Pflicht, es zu bekennen. Nicht nur Gott zu bekennen, auch den Menschen, den ich verletzt habe. Aber der hat die Pflicht, dann mir auch zu verzeihen. Das ist das Schöne bei der ganzen Geschichte. Ganz wichtig, der wahre Gläubige fällt, aber er bleibt nicht liegen. Hinfallen ist nicht schlimm, aber liegen bleiben ist schlimm. Der Namenschrist rechtfertigt, der Gläubige bekennt. Der Namenschrist sagt, machen doch alle. Ach komm jetzt. Steuerbetrug, machen doch alle. In Italien haben es zwei Buchhaltungen, eine für sich und eine für den Staat. Und darum ist dort die Besteuerung der Unternehmen so hoch, weil die wissen, dass die betrügen. Und wenn jetzt jemand Christ wird als Kfz-Automobilhaus, dann hat er ein Problem, weil er betrügt nicht, aber die Steuern sind so hoch, als würde er betrügen. Prüfstein 3, Gehorsam als Frucht, nicht als Leistung. 1. Johannes 2,3, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Ja, sind wir jetzt doch wieder unter Gesetz? Nein, weil wir ihn lieben, halten wir seine Gebote. Aus Liebe, nicht weil aus Zwang, um einen Deal zu machen. Wir halten jetzt seine Gebote, um von Gott ewiges Leben zu empfangen. Wir halten seine Gebote, weil wir ihn lieben, weil wir aus Liebe gehorsam sein möchten. Da ist der Unterschied zwischen dem religiösen und dem wahren Gläubigen. Frage, gibt es in mir den Wunsch, Gottes Willen zu erfüllen? Oder versuche ich Auswege, wenn mir das Wort Gottes unbequem wird? Entschuldigungen, Rechtfertigungen, machen doch alle. Ich bin nicht Jesus. Hör doch auf. Ja, aber der Johannes sagt im ersten Johannesbrief, wer sagt, dass er zu ihm gehört, soll auch so leben, wie er gelebt hat. Das kann ich doch nicht. Doch, du kannst. Du hast den gleichen Geist der Sohnschaft wie er. Du kannst. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Herzensrichtung. Prüfstein 4, Beziehung zum Wort Gottes. 1. Johannes 2,5, wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Jetzt musst du es aber erst einmal lesen. Du musst dir Zeit nehmen, du musst dein Leben investieren, um das Wort Gottes überhaupt wahrzunehmen, bevor du es überhaupt halten kannst. Du musst dir den Willen Gottes kennen, sonst kannst du den Willen Gottes gar nicht tun. Also du nimmst dir Zeit, um das Wort Gottes zu studieren. Du nimmst dir Zeit, um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Du darfst zum Vater kommen, in den Thronsaal der Gnade, in Christus. Du nimmst dir Zeit, mit ihm Gemeinschaft zu haben, im Gebet mit ihm. Du darfst ihm dein Herz ausschütten. Du darfst ihm sagen, alles, was dich bewegt. Der Vater ist nicht gelangweilt, sondern er ist sehr interessiert an deinem Leben. Und er möchte, dass du dein Leben mit ihm teilst. Er ist dein Vater. Frage, habe ich Hunger nach dem Wort Gottes? Redet Gott durch sein Wort in mein Leben hinein? Wie redet Gott zu mir? Wie antwortet Gott auf meine Gebete? Durch sein Wort. Nicht durch eine Stimme vom Himmel, durch sein Wort. Ein Namenschrist kann viel über die Bibel wissen. Ein Gläubiger lebt vom Wort. Es hilft dir nichts, wenn du die ganze Bibel sogar auswendig kennst und lebst nicht danach. Dann ist es toter Buchstabe. Nur durch den Heiligen Geist wird es Geist und Leben. Prüfstein 5, Liebe zu den Geschwistern. Liebe zu den Geschwistern. 1. Johannes 2,10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Ich habe das jetzt hier nicht dabei, aber der Johannes geht noch weiter und sagt, wer sagt, dass er Gott liebt, aber seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Wenn du deinen Bruder hasst, bist du ein Mörder, ein geistlicher Mörder. 1. Johannes 3,14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Also prüfe dich selbst, liebst du deine Geschwister? Möchtest du Gemeinschaft haben mit ihnen so oft als möglich? Frage, habe ich geistliche Verbundenheit mit denen, die aus Gott geboren sind? Oder bin ich innerlich distanziert, gleichgültig oder hochmütig? Ich habe die höheren Weihen. Ja, so wie es in gewissen Kreisen üblich ist. Da hat dann jemand die höheren geistlichen Weihen. Und dann das, die dumme Kirchenmaus. Ja. Nein, diese Liebe ist nicht sentimental, sondern geistlich. Ja, sie ist eine Frucht, die der Heilige Geist in uns wirkt. Prüfstein 6, der innere Kampf. Hast du einen inneren Kampf? 1. Johannes 5, 4, alles was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Kämpfst du, um die Wertmaßstäbe dieser Welt zu überwinden? Darunter leidest du, weil dein Fleisch möchte das. Dein Fleisch möchte so leben, wie alle Welt lebt. Aber dein Geist möchte so leben, wie der Herr Jesus gelebt hat. Dein Geist strebt zu den Wertmaßstäben des Himmels. Dein Fleisch zu den Wertmaßstäben dieser Welt. Lieb nicht diese Welt. Frage, gibt es in mir einen inneren Widerstand gegen die Welt und ihre Maßstäbe? Oder passe ich mich ohne inneren Konflikt an? Bin ich anpasslerisch, bin ich heuchlerisch? Tue ich so, als würde ich dazugehören, um nicht ausgeschlossen zu werden? Oder stehe ich zu meinem Zeugnis? Kampf ist kein Zeichen von Unglauben, sondern ein Zeichen von geistlichem Leben. Wenn du einen inneren Kampf hast, dann weißt du, der Heilige Geist wirkt in dir. Du hast ewiges Leben empfangen. Wenn du keinen inneren Kampf hast, wenn du lügen und betrügen kannst und kein schlechtes Gewissen hast, dann prüfe dich selbst. Prüfstein 7, das Zeugnis des Geistes. 1. Johannes 3, 24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Der Herr Jesus sagt, wir sollen seine Gebote halten, wie er die Gebote des Vaters gehalten hat und in seiner Liebe geblieben ist. Wenn du in der Liebe Christi und der Liebe des Vaters bleiben möchtest, halte seine Gebote. Sie dienen dir sowieso zum Besten. Kenne sein Wort, nimm dir Zeit, es zu studieren und halte es. Ich bete für mein Netzwerk, dass sie sich die Zeit nehmen, um das Wort Gottes zu studieren und daraus Kraft und Leben zu empfangen. Kraft für das Leben. Du brauchst das Wort Gottes, es ist Geist und Leben. Wir brauchen das als Nahrung, genauso wie für den Körper die Nahrung. Wir brauchen das. Nimm dir Zeit, nimm dir das fest vor, dass du dir Zeit nimmst, jeden Dienstag und Donnerstag von mir aus ganz bewusst ein bestimmtes Thema zu studieren. Und ansonsten einen Bibelleseplan, dass du sagst, ich lese jeden Tag 10 Verse von 1. Mose Kapitel 1 bis Offenbarung. Jeden Tag lese ich 10 Verse, egal wann ich das, aber ohne dem gehe ich nicht schlafen, ohne dass ich 10 Verse gelesen habe. Mach das. Du wirst erkennen, dein Leben wird anders. Es wird anders. Frage, kenne ich dieses innere Zeugnis, diese kindliche Beziehung zum Vater? Rufe ich ihn im Gebet an, nicht nur formal, sondern vertrauensvoll? Er ist unser Vater. Wir können mit ihm reden wie mit unserem Papa. Zusammenfassung in einem Satz, Geschwister. Ein Namenschrist lebt von einem Bekenntnis ohne neues Leben. Ein wahrer Gläubiger lebt aus neuem Leben, mit Bekenntnis, Kampf, Wachstum und Beziehung. Es ist ein Kampf. Ich habe den Kampf gekämpft, sagt der Paulus zum Ende seines Lebens. Ich habe den Glauben bewahrt. Es ist ein Kampf. Es ist nicht ein Sprint, es ist ein Marathon für das ganze Leben. Bin ich errettet? 7 Prüfsteine nochmal zusammengefasst. 1. Prüfstein, Glaube an Gottes Wort. 2. Umgang mit der Sünde. 3. Gehorsam. 4. Leben aus Geist und Wort. 5. Liebe zu Geschwistern. 6. Innerer Kampf. Der Geist kämpft gegen das Fleisch. Ist dieser innere Kampf in dir real? Und dieser Kampf findet jeden Tag statt. Jeden Tag. Du musst jeden Tag den Sieg erringen. Und der Heilige Geist hilft dir. Und siebtens, das Zeugnis des Geistes. Eine biblische Klarstellung zum Schluss. Wenn du bei manchen Punkten jetzt Unsicherheit oder Schwachheit wahrnimmst, es kann durchaus sein, dass du jetzt durchgeschüttelt bist und ein bisschen verunsichert bist. Es ist kein Beweis gegen echtes Leben. Gefährlich ist nicht der Zweifel, sondern Selbstzufriedenheit. Ohne Furcht, ohne Ehrfurcht vor Gott und seinem ewigen Gericht. Psalm 51, 19, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Eine ernste, aber tröstliche Schlussfolgerung. Die Schrift gibt uns diese Prüfung nicht, um wahre Gläubige zu verunsichern oder sogar zu quälen, sondern um falsche Sicherheit aufzudecken und echte Gewissheit zu schenken. Das ist das, was Gott möchte, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. 1. Johannes 5, 13, dies habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und das war heute die Absicht des Heiligen Geistes durch mich, euch diese Gewissheit zu vermitteln und nicht in diesem wabrigen Vorstellung der Buddhisten oder in dieser Verunsicherung der Moslems, sondern in der Sicherheit, der Verhaltenssicherheit, der Verheißungen Gottes. Wir wissen, was uns erwartet. Wer ehrlich vor Gott prüft und dabei merkt, mir fehlt dieses Leben, der ist nicht verloren, sondern genau dort, wo Gott ihn haben will. Und das ist die Ermutigung, Geschwister. Am Anfang echter Umkehr, nämlich. Dort ist dieser Mensch, der jetzt sagt, mir fehlt dieses Leben, bin jetzt verloren. Nein, du bist nicht verloren, du kannst jetzt umkehren. Amen. 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 Wir verabschieden uns von allen Zuschauern, Zuhörern im Internet, wünschen Gottes Gnade und Frieden, viel frohe Zuversicht und begründeten Zukunftsmut auf Basis des Wortes Gottes. Servus und bis nächsten Sonntag. Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.